Hey Leute, hier ist die Hazel. In der heutigen Folge von HTH Wildcard trifft Thomas auf den YouTuber Vincent. Vincent war für ein paar Tage bei uns in Köln zu Gast und hat mit uns was gedreht. Und bei HTH Wildcard sprechen Thomas und Vincent über Mode, über Meinungen und über den Druck, immer wieder auf neue Ideen zu kommen. Mir gefällt das Gespräch, weil es eine gewisse Fluffigkeit hat, obwohl die beiden die ganze Zeit über wichtige Themen und echt auch abwechslungsreiche Sachen sprechen. Und es wird in dieser Folge die Frage geklärt, wie schwer es ist, das größte Arschloch Deutschlands zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schaut doch mal auf Vincents YouTube-Kanal vorbei und kommentiert dort gerne unter den Videos, dass ihr ihn bei HTH Wildcard entdeckt habt. Und jetzt Folge ab.
Vincent, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ich freue mich echt mega krass. Du bist mein lieblingsdeutschsprachiger YouTuber zurzeit.
Das ist eine große Ehre für mich auf jeden Fall. Hätte ich nicht mit gerechnet, tatsächlich.
Es bedeutet auch nichts insofern, als dass ich kaum deutschsprachiges YouTube konsumiere. Also ich schaue bei vielem mal so rein. Und das Verrückte war halt, ich habe von dir ein Video gesehen. Das war das erste, was ich von dir gesehen habe. Warum die linke Bubble nervt oder irgendwie sowas. Mhm. Wo du von Hauspartys redest, wo man erstmal, wie war das? Man muss erstmal ein Awareness-Team gründen, bevor man eine Hausparty machen kann in Berlin.
Richtig, Leipzig tatsächlich.
Ah, in Leipzig.
In Leipzig war das, ja.
Und dann habe ich auf einem anderen Kanal, den ich auch verfolge, Hype Culture, ein Video gesehen, wo du auch drin warst. Und das war zufällig so innerhalb von einem Tag. Und ich dachte mir gleich so, okay, der Typ, der blowt gerade ab, da geht gerade was. Den muss ich unbedingt anschreiben. Und dann war ich mega happy, dass du sofort geantwortet hast. Und ja, dass du jetzt extra nach Köln gekommen bist.
Ja, voll cool. Also aus meiner Perspektive war das ja auch ein wilder Ritt auf jeden Fall, weil du hast ja auch noch einen Kommentar hinterlassen sogar unter dem Linke Bubble Video. Das hat meine Freundin gespottet, weil die hat das immer ein bisschen besser im Blick als ich.
Ah, wirklich?
Und dann kam die Bestellung rein bei Prozess und ich dachte erst, das ist irgend so ein Scam, weil viel Spaß GmbH und dann wurde das in Dollar bezahlt und ich sehe das so in dieser Historie und denke mir so, hä, was ist denn jetzt los? Und schon völlig panisch geworden und so. Und als ich dann das gegoogelt hatte, kam so eins zum anderen und dann zwei Tage später oder so hattest du mir sogar auch geschrieben. Also das war ja ein wilder Ritt auf jeden Fall auch für mich.
Ach cool, ja, das freut mich total. Und ich fand es auch irgendwie mega süß, weil wir haben dann telefoniert und dann hast du so gesagt, ah, das ist gerade so ein Gänsehautmoment für mich. Das fand ich irgendwie so schön. Wie ging das denn bei dir los mit YouTube? Weil ich habe gesehen, du warst ja sowas wie ein Fashion so ein Low-Key Fashion-Influencer?
Ja, schon.
Im also, Duo?
Im Duo, genau. Ja, Low-Key oder High-Key kann man das nennen, weil das war ja dann schon irgendwann phasenweise auf jeden Fall meine 100% Berufung.
Ah, wirklich?
Also ich könnte jetzt hier lange ausholen oder die Kurzfassung vielleicht einfach mal geben. Über viele witzige Zufälle bin ich irgendwann mit Willi Iffland in Kontakt gekommen. Vielleicht kennen den ja manche. Der hat damals auf Facebook gestartet mit einem relativ großen Blog, Dressed Like Machines hieß das. Ist vielleicht Begriff, vielleicht auch nicht.
Ich bin seit 5 Jahren oder so nicht mehr bei Facebook.
Keine ja, okay, Ahnung. Aber das war auch vor 10 Jahren oder so, dass das irgendwie, also vor als Facebook noch kein, als das noch kein Sammelbecken für irgendwelche Schwurbler war und Boomer, sondern dass auch noch Menschen U20 genutzt haben, da hatte er so seinen Facebook-Karriere-Peak, hat dann auf Instagram angefangen, mehr so in diese Fashion-Sneaker-Sparte reinzugehen und da haben wir uns kennengelernt über Freunde und so und irgendwann kam er dann so kurz vor Corona, glaube ich, war auch ganz gutes Timing zu mir und meinte, er bräuchte mal meine Hilfe bei einem YouTube-Video. Und dann ging das irgendwie so los. Also es war jetzt nicht von langer Hand geplant, aber dieser kleine Traum hat schon vorher natürlich so ein bisschen in mir geschlummert. Also man hat ja dann doch so seinen eigenen kleinen Geltungsdrang oder was auch immer und so Bilder im Kopf, wo man sich vielleicht irgendwann mal sieht. Ist auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden gefallen und das haben wir jetzt 3 Jahre knapp gemacht. Und da muss man aber sagen, das ist ein relativ aber eine kleine Bubble, das ist ein sehr nischiges Thema. Also es gibt eine Handvoll Leute in Deutschland, die sich wirklich für Mode interessieren. Und dann musst du schon wirklich ganz schön speziell sein, um auf YouTube dir Videos anzugucken, wie andere Leute über Mode reden. Also das ist einfach, ja, dass diese Fashion-Bubble, die hat sich einfach erschöpft. Und dann dachte ich, für mich ist dieses Thema Social Media noch nicht durch. Ich habe da noch Ambitionen und bin noch hungrig. Und Willi als alter Hase, der hat das jetzt 10, 12 Jahre gemacht, der hat die Welt gesehen auf jeden Fall und es muss er dann auch, also will ich jetzt gar nicht für ihn sprechen, aber ich würde schon sagen, dass unsere Ambitionen da einfach so ein bisschen auseinandergehen, also dass mein Hunger noch viel ausgeprägter war und dann habe ich gedacht, komm, ich mache mal so ein bisschen anderen Kram und bin dann irgendwann auf diese Rage Reviews gekommen und habe dann gedacht, komm, ich lagere das aus und mache einen eigenen Kanal und den gibt es jetzt erst seit 4 Monaten knapp. Also Stand heute jedenfalls Ende Oktober. Und das hat viel besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt hätte. Also das war sehr überraschend zu sehen dann am Ende.
Ja, das Interessante bei dem Rage Review Kanal ist, dass er halt, also was ich daran schätze, ist zum einen eine Klarheit. Also es ist immer eine ganz klare Meinung, ob man die dann mag oder nicht, ist eigentlich egal. Aber ich mag das zum Beispiel auch bei Kritikern. Ich kann kaum deutschsprachigen Musik- oder Filmkritikern folgen, weil die sind immer so ein bisschen wischiwaschi. Die geben irgendwie immer jedem Film eine 7,5 von 10.
Ja, ja.
Und ich liebe das so bei Anthony Fantano oder so, dass es halt wirklich, ich glaube, der hat in seiner ganzen Karriere 5 Leuten eine 10 von 10 gegeben oder so.
Ja, ja.
Und das ist halt dann wirklich so, das ist immer, und eine 0 von 10 natürlich auch. Also das ist auch schon fast eine Ehre, eine 0 von 10 zu kriegen. Und das ist nicht halt eben alles so, ja, befriedigend, so irgendwie. Befriedigend ausreichend, so. Aber vielleicht noch zum Thema Mode. Was ist denn so die größte Misconception, was Fashion anbelangt, gerade in Deutschland?
Dass alles, was Fairtrade und fair und conscious und nachhaltig ist, am Ende auch nur 1% davon wiedergibt, was es verspricht.
Okay.
Ja.
Also würdest du sagen, geht es so in so eine Adorno-Richtung? Es gibt nichts Gutes im Schlechten.
Nee, das nicht, aber...
Es gibt keinen ethischen Kapitalismus.
Ja,
kann man im Gift mitschwimmen, ohne Gift zu werden?
Richtig, da lässt sich drüber streiten. Da
unterhalten wir uns in 5 Jahren nochmal, wenn du dann der größte YouTuber Deutschlands bist.
Ja, ich hoffe doch. Nee, aber bei Mode ist es tatsächlich ein riesiger Akt, das auch alles straight zu bekommen und nachzuvollziehen. Und da muss man unglaublich viel Arbeit
und Mühe reinstecken. Ja, es gab ja zum Beispiel mal dieses Ding, dass Leute gesagt haben, Portugal ist immer gut und Bangladesch ist immer schlecht. Und das stimmt halt auch nicht. Also es gibt auch Fairtrade aus Bangladesch und es gibt auch Schrott aus Portugal.
Richtig, und es gibt auch Schrott aus Deutschland und Fairtrade aus China und da oder so Kram. Aber da hängen so viele Faktoren drin, das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt anfangen abzunörden. Aber das ist quasi unmöglich. Und wenn man dann wirklich sagt, man produziert fair, fair, fair und das ist 100% bulletproof, dann hat man ein Preisniveau erreicht, wo man sich, so wie es wahrscheinlich auch irgendwann mal angesehen war, ein T-Shirt im Jahr kauft und dann hat jeder in der Wertschöpfungskette wirklich seinen Punkt erreicht, wo man sagt, die können gut davon leben und es passt und das ist im Einklang mit Natur und Mensch entstanden.
Dein Kanal Rage Review vereint, finde ich, abgeswiffert. Das sind Swiffer nicht diese Teile, die mit immer so staubt.
Ich wollte sagen, jetzt kommt hier erstmal eine fiese Werbeüberleitung.
ich finde es krass, dass du so eine Klarheit hast in deinen Videos. Also das ist einfach so dieses, ich habe jetzt hier eine Meinung und du kannst dich an der kratzen wie an so einem Wetzstein. Sowas mag ich immer. Mhm. Also entweder dafür oder dagegen und quasi nichts dazwischen. Und dann aber trotzdem so eine Liebe für Sprache und für auch sprachliche Details. Und das sind ja Gegensätze eigentlich. Also einmal knallharte Emotionen und dann aber eine sprachliche Finesse, sagen wir mal.
Ja, oder ein bisschen überzeichnet auch einfach die Dinge
benennen. Du schreibst bestimmt ein paar Sachen vor auch, oder?
Ja, also fragen mich auch relativ viele Leute im Moment, wie ich das mache. Ich schreibe mir immer ein grobes Skript vor, also schon auch komplett ausformuliert und so Kram. Aber im Drehen ist, also kommst du heute, kommst du morgen, das ist dann irgendwie, ich habe das grob im Kopf, auch meine Pointen vielleicht und dann ja, wird das da irgendwie so runtergequatscht und manchmal kommt noch was dazu. Manchmal habe ich einen guten Tag, da funktioniert es sehr gut. Manchmal habe ich nicht so gute Tage und da merke ich, da brauchst du 10 Anläufe und ich halte mich sehr an das, was ich mir vorher zusammengeschrieben hatte. Aber das ist mal so, mal so.
Wie, ist auch immer so eine Standardfrage, aber wie hast du einen Plan, also so Release-Plan oder auch einen Plan, wie der Content zu dir kommt? Wie kommst du auf deine Ideen, Vincent?
Wie komme ich auf meine Ideen? Jetzt gerade am Anfang fällt es einem natürlich noch relativ leicht, weil das sind einfach so Themen, die mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben. Teilweise fliegt einem das auch zu, weil es gerade einfach ein relevantes Thema ist in irgendeinem Online-Space oder halt in echten Welt oder was auch immer. Also einfach Dinge, die ich so im Alltag sehe. Und die Hoffnung ist ja, dass es früher oder später so ein bisschen zum Selbstläufer wird und dann auch gute Vorschläge aus der Community kommen. Da gab es auch schon ein, zwei Sachen.
Ja, das ist immer das Beste.
Das ist immer das Beste, ja. wenn ich dann selber, ihr gebt mir die Ideen, ich muss das nur noch alles zusammengießen und dann kann ich das raushauen, dann passt
es
schon.
Wenn dann die Fans anfangen, ihren eigenen Content zu kreieren.
Ja, perfekt.
Mein Traum war auch immer, dass ich nur das Rohmaterial hochlade und dann schneiden alle so ganz viele verschiedene Versionen von
unserem Content. Dann solltest du vielleicht anfangen, live auf Twitch zu gehen, weil da habe ich echt das Gefühl, die leben ja so krass davon mittlerweile, dass das diese Echo Chamber ist. Also die machen irgendwas live im Internet und Leute klippen das und laden das hoch und das zieht dann wieder neue Leute.
Das ist ja bei unserem Podcast auch so. Also wir Hazel und ich labern ja einfach einmal die Woche, dann hört sich das jemand an, hört die besten Stellen seiner Meinung nach, gibt es an ein anderes Team, die klippen dann die ihrer Meinung nach besten Clips raus und unser TikTok-Kanal, der inzwischen, weiß nicht, 350.000 Abonnenten hat, wird ausschließlich damit bespielt.
Ach, besser geht's nicht.
Ich bin ein bisschen neidisch, Natürlich müssen die alle auch bezahlt werden und weil Hazel und ich zumindest versuchen, gute Menschen zu sein, auch nicht zu knapp, also dieser ganze Apparat kostet auch ganz schön was, aber das ist natürlich cool, wenn das so klappt. Wie viele Meinungsblogger konsumierst du denn so?
Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche mich auf YouTube so gut wie es gern geht fernzuhalten von dieser Content-Sparte. Gibt es ein paar, die ich mir angucken kann, die überwiegende Mehrheit leider nicht, weil das auch eine Erfahrung ist, die ich jetzt selber gemacht habe. Der YouTube-Algorithmus, ich weiß nicht, was es ist, aber der favort das sehr, wenn man anfängt, sich an so Wokeness und bla 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 abzuarbeiten. Oder vielleicht ist es nicht der Algorithmus, sondern es gibt einfach unglaublich viele Leute in Deutschland, die das interessant und witzig
finden.
Vielleicht
arbeitest du dich einfach daran ab und dann schlägt es dir das immer wieder vor.
Ja, nee, eigentlich gar nicht, aber
Ich finde
das Spektrum, das Politische, auf dem das so passiert, also dafür, dass es wirklich dedizierten Meinungskontent gibt, muss ich schon sagen, sind die Meinungen echt teilweise ganz schön scheiße dafür, dass die auch so populär ins Internet gerotzt werden. Aber da muss ich wahrscheinlich auch mit umgehen können, dass nicht einfach jeder Mensch auf der Welt meiner Meinung sein kann.
Also das Verrückte ist halt auch irgendwie, dass Leute mittlerweile irgendwelche Assis, die in ihrem Keller hocken und vor einer Neonröhre irgendwas in ihr Mikrofon sabbeln, auf eine gleiche Stufe stellen wie irgendwie Tagesschau.
Ja.
Das ist halt einfach absurd.
Aber also da habe ich ja letztens auch ein Video drüber gemacht, über so deutschen Diskurs oder ich glaube nicht mal deutschen Diskurs, sondern einfach generell Diskurs im Internet, dass wir uns ja seit Jahren immer weiter verabschieden von Fakten und so Einordnung nach Qualität und nicht Quantität. Also es kann ja eine Meinung da draußen geben, die faktenbasiert ist von jemandem, der ein Experte ist und die ist mehr wert, das kann man auch klar so sagen, als die Meinung von 50.000 Leuten, die sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also ich könnte mich 50.000 mal klonen und dir irgendwas über Mathe erzählen und das wäre nicht im Ansatz so viel wert wie die bescheidene Meinung von irgendjemandem, der Mathelehrer an einem Gymnasium ist.
Wenn du irgendwie 50.000 Leute hast, die 1 plus 1 gleich 3 schreien, dann wird es dadurch halt auch nicht wahr.
Ja.
Oder mein Philosophieprofessor hat früher mal gesagt, du kannst die Principia Mathematica in der U-Bahn laut vorlesen. Niemand wird dir zuhören, aber sie ist trotzdem ultra wichtig.
Ja, total.
Und natürlich gibt's sowas wie, also man sagt ja, Relevanz ist Inhalt mal Wahrnehmung. Also wenn irgendwas von ganz, ganz vielen Leuten wahrgenommen wird, also das, was Donald Trump so absondert, ist irgendwo relevant, weil es halt einfach ganz, ganz viel wahrgenommen wird. Aber der Inhalt ist halt trotzdem, also weißt du, du kannst auch einen ganz, ganz, ganz kleinen Inhalt haben, und eine riesige Reichweite.
Ja.
Und dann hast du trotzdem eine Relevanz. Egal, was für ein Mist du rausbläst. So funktioniert halt nun mal das Internet heutzutage. Aber man kann das natürlich durchaus als Problem sehen. Und du hast es, glaube ich, in dem Shoyuka-Fall schön gezeigt. Irgendwann wird halt alles nur noch zu Israel-Palästina. Also das ist einfach zwei Lager, die sich anschreien.
Ja.
Und die halt einfach nicht mehr aufeinander klarkommen und wo es auch irgendwie keinen Common Ground gibt.
Nee, total. Und dann, weil wir jetzt gerade beim Thema Wahrnehmung waren, ich glaube auch, das ist vielen Leuten nicht so richtig bewusst, aber dass das, was wir wahrnehmen im Internet, auch sehr kritisch betrachtet werden muss, weil du mir jetzt auch gerade Israel-Palästina schon angesprochen hattest, man merkt, was Fake News und irgendwelche AI-Modelle, was das nochmal an Qualität gewonnen hat. Also, dass man mehrere Expertenteams braucht ja mittlerweile und da ja auch Medien wie die New York Times oder so drauf abschmieren und einfach erstmal im Breaking News Moment Sachen teilen, wo sich dann im Nachhinein rausstellt, ey, das war jetzt vielleicht einfach nur irgendein Bild, was man von einem Facebook-Profil geklaut hat von 2015 oder halt irgendeine AI-Grafik oder irgendwelche Informationen, die aus ganz shady Ecken kommen. Und das wird nicht einfacher werden, glaube ich, in den nächsten Jahren Informationen zu verifizieren und diese Mischung aus Realität und Fake, Meinung und Fakt und so. Also ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren
entwickelt wird. Ja, da gab es nochmal ein schönes Walulis-Video, wo er gezeigt hat, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wie leicht es mittlerweile ist, oder dass TikTok begünstigt, dass kleine Schnipsel, wo man nicht weiß, woher sie sind, die irgendwas zeigen, plötzlich viral gehen. Und dann ist es irgendwie, ah, schau mal, ein Fallschirmjäger ist in der Ukraine gelandet und dabei sind es Aufnahmen von vor 50 Jahren mit irgendwie einem anderen Sound unterlegt, aber sie haben dann halt 5 Millionen Aufrufe und jeder glaubt's. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch krass finde, wo ich letztens die Erfahrung machen durfte, zu merken, wie schnell das so hochkommen kann. So dieses, der reagiert auf den, der reagiert auf den, der plappert nach, was der sagt, der hat was über den gesagt, jetzt müssen auf einmal Leute Partei ergreifen und irgendwann weiß niemand mehr, worum es eigentlich geht, aber jeder hat eine Meinung, aber es gibt eigentlich so keinen Content.
Nö, außer halt Emotionen und viele Leute, die sich aufregen und ganz wild sind. Und auch das ist ja so die Krux an Social Media, dass es ja dann diese Plattformlogiken gibt, die genau das bedingen. Also, dass der Algorithmus ja dann auch sagt, ey, da ist eine Gruppe von Menschen, die fucken sich gerade riesig über Thema XYZ ab. Und da wird Ping-Pong gespielt und die Leute kommentieren das. Und da ist einfach viel Emotion, da ist viel Interaktion vor allem. Und dann denkt sich Instagram, Facebook, TikTok, das ist ein relevantes Thema, das spülen wir jetzt aus. Und dann kommt da dieser sich selbst verstärkende Effekt ja noch mit dazu. Und es ist ja einfach so, dass dann, ja, ich sag mal, ein bewährtes Konzept ja auch, diese ganzen Hiobsbotschaften und einfach schlechte Meldungen, negative POVs verbreiten sich einfach schneller als ausdifferenzierte Erklärungen von irgendwelchen Fakten, für die man aber dann vielleicht auch länger braucht als 15 Sekunden, sondern sich dann auch mal 20, 30, 40 Minuten Zeit für nehmen muss. Aber auch das ist ja das Ding, TikTok, Shorts, diese ganzen Short-Formate, die sind halt für Populismus sehr gut, aber für ausdifferenzierte Darbietung von Fakten auf jeden Fall eher Gift, würde ich mal sagen.
Ja, es wird dann alles, man könnte sagen, entweder Israel-Palästina oder auch so zu so einem O.J. Simpson-Fall. Also jeder ist dann einfach Teil von irgendeiner Religion, irgendeinem Lager.
Ja, oder links-rechts ist so das, was ich am meisten jetzt gerade mitverfolge, dass einfach diese Labels und diese Cluster, wie damit um sich geworfen wird.
Was mich am meisten aufregt eigentlich, das ist für mich so eine Misconception, dass ich das Gefühl habe, Leute aus der, nennen wir sie mal, konservativen Bubble oder normalgebliebenen oder wie auch immer sie sich bezeichnen würden, nicht checken, dass ja auch linke Leute Wokeness nervt. Also ich kenne eigentlich niemand, der sagt, ach geil, ich darf jetzt die 30 Jahre alten Friends-Folgen nicht mehr schauen, weil da irgendwo mal ein Schwulenwitz gemacht wird.
Ja.
Niemand findet es ja cool. Also so, es ist halt natürlich, man kann über Dinge nachdenken und man kann Dinge neu einordnen und man kann sich fragen, ob Sachen von früher heute problematisch sind und so weiter. Aber niemand denkt ja, boah, geil, der ist richtig schön woke. So.
Ja,
zumindest nicht mehr. Es ist doch einfach nur noch nervig.
Ist einfach nur noch nervig und woke sein ist ja auch schon wirklich zum Schimpfwort verkommen mittlerweile. Also wenn.
Es weiß ja auch niemand genau, was gemeint ist damit.
Voll, man weiß auch nicht mehr, was gemeint ist, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber das weiß ich nicht, das müssen schlauere Leute beurteilen als ich. Die Hoffnung jedenfalls, dass sich da auch so langsam die Spreu vom Weizen trennt und wieder so ein bisschen eine gesündere Herangehensweise.
Ich habe auch das Gefühl, dass so dieses sich gegenseitig an die Gurgel springen wegen jedem Scheiß, dass das nachgelassen hat. Also Hazel und ich kriegen das ja immer relativ direkt mit in unserem Podcast.
Ja, ihr habt da wahrscheinlich nochmal andere Erfahrungswerte.
Weil also es gibt immer mal wieder so Wellen, wo man so das Gefühl hat, Leute wühlen jetzt so ganz gründlich im Müll und schauen, was sie da so finden. Und vor einem Jahr oder vor zwei hatten wir mal so eine richtig nervige Bubble am Hals, wegen, da ging es irgendwie um Tiere. Und es war immer so, es war immer, wenn wir irgendwas zum Thema Tiere gesagt haben, dann kam immer, ja, und weißt du denn, dass da und da Schweine gehalten werden und so? Ja, das weiß ich, aber Hazel hat dann so einen schönen im Podcast einfach so gesagt, ja, ich weiß, dass der Elefant im Zoo leidet, aber wenn ich die Wahl habe, ob meine Tochter leidet oder der Elefant, ja, dann entscheide ich mich für den Elefanten.
Ja, aber da muss
und
das
fanden natürlich dann auch wieder Leute total scheiße und sowas, aber dieses total Sensible hat abgenommen, würde ich sagen. Also das haben die Rechten wirklich geschafft. Bin ich Ihnen sehr dankbar.
Ja, weiß ich nicht.
Dass es wirklich schwer geworden ist, in Deutschland das größte Arschloch zu sein.
Das auf jeden Fall. Das glaube ich schon.
Also es ist ein Wettbewerb, den man nicht mehr gewinnen kann.
Das stimmt, ja.
Obwohl sich manche Leute wirklich anstrengen. Also manche Leute geben da echt Vollgas, was das anbelangt. Aber im Vergleich zu gewissen Meinungsbloggern und so sind wir wirklich zahm.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Ihr gebt euch gut. Ihr seid gestreamlined und seid ja vermeintlich family-freundlich für die linken Leitmedien oder was auch immer es da für coole Theorien gibt, die einem dann da um die Ohren gehauen werden. Das ist schon wunderbar auf jeden Fall. Ich ja auch.
Ja, wir sind Teil der Meinungs-, ja, es ist Meinungsdiktatur.
Ja, ja.
Wir werden ja auch von Funk bezahlt und kriegen von Angela Merkel persönlich die Meinungen durchgetickert.
Die ruft einmal die Woche an wahrscheinlich, ne, bei euch. Hat euch auf Kurzwahl und dann geht's richtig los, ja.
Ja, also konsumierst du nichts, was Meinungs...
Doch, na klar, also weil es ja, man kommt ja nicht drum rum und dann kann man ja auf YouTube relativ gut auch in den Insights sehen, was gucken sich die Leute so an, die mir folgen, und einer der größten Meinungs-YouTuber im deutschsprachigen Raum hat ja auch relativ früh angefangen, auf meine Videos zu reagieren. Stay heißt der. Weiß nicht, ob er dir ein Begriff ist. Der macht viel auch so Reaction-Kram eigentlich und ist schon auch eher, würde ich mal jetzt so sagen, der linkeren Bubble zuzuordnen, wenn man das jetzt in diesem Spektrum links-rechts sehen will. Also einfach ein ganz normaler Mensch, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, klar, gucke ich schon, was so links und rechts auf YouTube so passiert und über was gerade geredet wird, weil es ja aber auch einfach Teil vom Beruf ist. Also so völlig losgelöst davon funktioniert es ja auch nicht ganz.
Wie politisch bist du?
Ultra. Mega. Ultra. Ja, ja, schon.
Also so richtig mit auf die Straße gehen?
Ja, schon auch. Okay. Voll, definitiv. Also das ist auch so ein bisschen meiner Freundin geschuldet. Mhm. Da bin ich aber auch sehr dankbar für den Einfluss. Die ist auch einfach ein sehr politischer Mensch. Aber wir haben jetzt auch wieder festgestellt, obwohl wir sehr politisch sind, sind wir irgendwie nicht in so einer politischen Bubble. Also wir finden nicht auf irgendwelchen Pläni, was auch immer, statt und haben irgendwelche Telegram-Chats, in denen wir unterwegs sind oder sonst irgendwas, sondern man macht das so ein bisschen für sich. Und damit fahren wir aber auch ganz gut zu dieser, auch das hat sie gesagt, Rückzug ins Private, dass du hast so deinen Wirkungsbereich, in dem kannst du agieren. Das ist für uns, dass man in Vereinen mitarbeitet, sie noch viel mehr als ich, aber da guckt, dass man sich zum Beispiel in der Geflüchtetenhilfe engagiert, wo man dann auch weiß, man sammelt irgendwelche Klamotten und die landen dann auch wirklich bei den Menschen, die es brauchen, oder guckt, dass man so im Freundeskreis auch und innerhalb der Familie mit den Leuten redet, aber man muss jetzt nicht anfangen, im Internet zu diskutieren. Und dann gibt es einfach Sachen, die kann und muss man akzeptieren, weil man da auch nichts dran ändern kann einfach. Und so versuchen wir hier irgendwie so unseren Platz in der Welt zu finden. Aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen, so unpolitisch innerhalb von einer Gesellschaft einfach so zu existieren. Also das ist für mich. Aber es ist keine schöne Zeit, finde ich gerade, um politisch zu sein, weil, und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so eine Social-Media-Krankheit fast schon, Politik, und weiß ich nicht, ich bin ja auch erst bescheiden 28 Jahre alt, vielleicht war das früher auch schon so, aber so Teil von Popkultur geworden ist mittlerweile. Also du kannst das gar nicht mehr voneinander trennen. Also auch Popkultur ist mittlerweile politisch aufgeladen, ob das jetzt Hollywood ist, die krampfhaft versuchen, irgendwelche Diversity Diagramme und um Modelle zu erfüllen, oder ja jetzt auch Musik, was ja auch bestimmt schon immer irgendwo ein politisches Instrument war, aber jetzt auf so eine performative Art und Weise aufgeladen wird. Und das macht's nicht unbedingt einfacher, um ehrlich zu sein.
Ja, man hat immer das Gefühl, es muss alles auf ein Meme runtergebrochen werden.
Ja.
Und dadurch wird natürlich auch alles irgendwie flacher. Also früher war das vielleicht das Che Guevara-Shirt. Ja. Und heute ist es halt dann irgendwie, dass man nicht sagen kann, ich finde Beyoncé kacke, ohne dass Leute sagen, ja, du bist halt ein Rassist. Dann,
genau, genau, richtig. Und das finde ich halt so schade, dass da nicht differenziert wird zwischen politischer Arbeit und einem performativen Statement von, keine Ahnung, Universal oder so, die dann irgendwas schreiben über POCs, was ja in der Theorie auch alles so sein mag, das will ich denen gar nicht absprechen, aber dass das für viele Leute eine Stufe ist. Also Menschen, die wirklich in einem Verein unterwegs sind und sich für Geflüchtetenhilfe stark machen an europäischen Außengrenzen, das ist dann so in der Wahrnehmung genau dasselbe wie, keine Ahnung, was halt irgend so ein Hansi tweetet und dann ja, ist es doch beides cool.
Was ich jedenfalls ganz positiv finde auf eine Art, zumindest war das jetzt eine Zeit lang so, dass der politische Diskurs gefühlt in Deutschland davon weggegangen ist, dass man die ganze Zeit nur darüber geredet hat, wie blöd die AfD ist. Weil das ist auch so ein Thema, das ist so sehr masturbativ, so, ja, wir sind auf der richtigen Seite, weil wir halt nicht die AfD wählen. So, das ist halt so ein bisschen...
Das ist easy way auf jeden Fall. Wir einigen uns einfach auf das kleinste gemeinsame, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann passt das und dann ist das ein politisches Statement, wo ich auch sagen würde, weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das reicht.
Würdest du sagen, die Jugend von heute in Anführungsstrichen, also die Leute, die so 8 Jahre jünger sind als du vielleicht, sind tendenziell zu politisch oder nicht politisch genug?
Ich dachte mal gelesen zu haben, aber es ist ja gut, dass es ein Podcast ist, da kann ich einfach irgendwas quatschen. Aber ich glaube, das ist ganz schön eins oder null. Also entweder super politisch und voll drinne und wir müssen jetzt unsere Zukunft retten und so Kram. Oder auf der anderen Seite dann halt so dieses Gen Me. Scheiß drauf, ich rammel jetzt zu Primark, dann sauf ich ein Bubble Tea, dann baller ich ein paar TikToks, rauche eine Elfbar und lebe halt einfach mein scheiß Teenie-Leben.
So. Wie VWL-Justus oder wie heißt das so?
Ja, genau, also entweder Klimakleber oder halt VWL-Justus. So, so diese beiden Pole gibt's da.
Was sagst du zur neu gegründeten Sarah-Wagenknecht-Partei?
Boah, was soll man dazu sagen? Die große Hoffnung ist ja einfach nur, dass sich die Pole gegenseitig schwächen. Also die Dame hat ja ganz offensichtlich den Sprung übers Hufeisen, übers Politische geschafft. Und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass die Ränder so ein bisschen abflacht. Aber es wird sich zeigen, glaube ich, was das am Ende von Ausmaß dann wirklich annimmt. Am Ende wirkt es für mich aber trotzdem wie genau dieselbe Sparte. Also es ist ähnlich, wenn nicht sogar gleich populistisch, die viele ähnliche Talking Points, außer dass bei ihr ja noch so ein bisschen so dieses Eat the Rich und die da oben und so, aber auch mit dem Geschmäckle auf jeden Fall.
Wir sind die Arbeiterklasse, du Schwein.
Ja.
Aber ich finde es interessant auf jeden Fall die Idee, eine Anti-Woke-Partei, die nicht rechts ist, anzubieten. Weil ich glaube schon, dass viele junge AfD-Wählerinnen einfach von Wokeness genervt sind, weil das ja auch durch YouTube und TikTok extrem gefüttert wird.
Ja, obwohl...
Es ist einfach so, ja, ich finde irgendwie Klimakleber blöd und das will ich jetzt irgendwas wählen und dann ist halt die AfD die einzige Partei, die halt dann offen sagt, ja, wähl doch einfach uns. Oder jetzt Friedrich Merz vielleicht noch, der sagt, ja...
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, AfD, dann kann man auch einfach die CDU wählen. Also ich fand immer so diese Verharmlosung der AfD, da zu sagen, das sind Protestwähler und das ist alles, ja, dann wäre halt die Tierschutzpartei. Mhm. Also weißt du, dann wählst du keine rechtsextreme Partei. Wenn es dir wirklich nur um Protest geht, dann suchst du dir irgendeine Scheiße aus. Und
ja, oder die Partei. War
genau,
ja auch mal
die Partei,
Zeit,
die Partei oder die Piraten oder keine. Gibt es ja genug so
gibt's Größe. Gibt es Piraten
da
eigentlich noch?
Ich weiß es nicht so richtig. Wäre schön, wenn es die noch geben würde. Ich würde es denen auf jeden Fall gönnen. Aber kann sein, dass die abgefuckt sind von irgendwelchen Burkenthemen. Kann aber auch sein, dass es halt einfach Faschos sind. Und dann muss man halt auch damit irgendwie umgehen.
Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft der Linken?
Dass die sich mal einen Stock aus dem Arsch ziehen und mal wieder klarkommen auf so einen minimalen innerlinken Konsens. Und es zeigt sich ja jetzt auch gerade wieder sehr, 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 sehr deutlich im Zuge des Nahostkonflikts, wie gespalten da ja auch die Positionen sind und wie widersprüchlich teilweise auch die Leute agieren und wie viel performativer Scheiß da auch mit in diesem Spektrum hängt. Und mittlerweile ist es mir aber eigentlich auch egal. Also ob es jetzt Linke sind in der Zukunft oder irgendjemand anders, ich weiß nicht, dieses ganze Spektrum greift immer weniger, dass ich das Gefühl habe, du hast jetzt hier wirklich, klar, du hast ganz eindeutig rechte Themen und du hast vermeintlich auch ganz eindeutig linke Themen, aber das ist mittlerweile so im Wandel und jetzt sehe ich Leute, die Sachen posten, die früher ausgeschrieben linksradikal waren und sich jetzt so positionieren, dass man denkt, also was ist falsch bei euch, das ist einfach nur noch menschenverachtend und eigentlich ja streng genommen sogar, wenn man das in diesem Spektrum jetzt betrachten will, eine rechtsradikale fast schon Sichtweise auf die Dinge. Und ich glaube, das löst sich immer weiter auf. Und ich hoffe einfach nur im Großen und Ganzen, dass die Menschen halt einfach irgendwann mal klarkommen und wir uns ganz allgemein so ein bisschen lösen können von Populismus und ein bisschen mehr Klarheit in unser Leben bekommen einfach.
Ja, eigentlich müsste es ja bei, in Anführungsstrichen, linken Themen oder das übergreifende linke Thema müsste ja eigentlich sein, Ausbeutung minimieren, oder? Das wäre doch so das, was eigentlich alle vereinen könnte.
Ja, wahrscheinlich könnte man das als...
Also oder die Ungleichverteilung irgendwie kleiner machen.
So allgemein Ungleichheit einfach. Also alle Menschen sind vom Prinzip her erstmal gleich, egal ob das jetzt Religion, Herkunft oder Einkommen ist und das muss irgendwie bekämpft werden.
Ja, es ist ja auch immer so gewesen, dass große konservative Politikerinnen, so Maggie Thatcher und so, versucht haben, Gewerkschaften zu zerschlagen zum Beispiel. Das war ja immer so ein Instrument gegen, in Anführungsstrichen, linke Ideen.
Ja, und ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist. Also ich bin einfach gespannt, was da die Zukunft noch bringt. Und ich glaube, wir sind jetzt auch einfach gerade noch mal ein bisschen einem großen Reality-Check und einer Grenzverschiebung, nachdem das schon auf einem kulturellen Spektrum, glaube ich, jedenfalls so in diesen, was ja viele Leute aus dem konservativen Spektrum auch immer sagen, so in den Grenzen, was man noch sagen darf und irgendwie so Kram, dass es da schon sehr nach links gerückt ist. Und ich habe das Gefühl, dass das Tauziehen geht gerade wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Und vielleicht brauchst du es aber auch ein bisschen, um wieder Dinge auch zu bewegen.
Was sind deine Pläne für die nächsten, sagen wir mal, 6 Monate?
Ah, wenn ich das wüsste, wäre schön. Also planen tue ich nicht. Ich hoffe so ein bisschen einfach, dass das mit YouTube in dem Pacing weiterläuft, wie es bisher ist. Und sich weiter in dem Pacing Optionen auftun, nette Leute kennenzulernen, wie dich zum Beispiel, in irgendwelchen Podcasts zu sitzen und bedeutungsschwanger über Politik zu reden und viele andere Sachen auch. Und mal schauen. Es könnte, wie es könnte, wenn wir hier einmal in Köln sind, ne?
In dem Sinne gehen wir jetzt in Köln noch schön einen saufen.
Richtig.
Danke, Vincent, dass du gekommen bist.
Wir nehmen uns daneben.
Ich kann allen Hörerinnen nur raten, deine Sachen zu konsumieren. Ich fand's mega cool, dass du hierher gekommen bist. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein. Und Dankeschön einfach. Ganz, ganz großes Dankeschön.